NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. November 1993. Das UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien nimmt seine Arbeit auf.
Als er fertig war, als er mit der Vergewaltigung fertig war, hat er sich hingesetzt und eine Zigarette angezündet. Er hat gesagt, dass er es auch mehrmals tun könnte, aber dass er es diesmal nicht wollte, weil ich ungefähr so alt sei wie seine Tochter.
Vergewaltigungen als Kriegsstrategie, Massenerschießungen, ethnische Säuberungen. Die Kriege nach dem Zerfall Jugoslawiens bringen Anfang der 1990er Jahre Gräueltaten nach Europa zurück, die sich nach fast 50 Jahren Frieden niemand mehr vorstellen konnte. Skrupellose Politiker wie der Serbe Slobodan Milosevic oder der Kroate Franjo Tudjman schüren Hass, um ihre Macht zu stärken. Die Weltöffentlichkeit ist schockiert über die Brutalität auf allen Seiten.
Diesen Verbrechen ein Ende bereiten und wirksame Methoden ergreifen, um die Personen, die dafür verantwortlich sind, vor Gericht zu bringen.
Das will die Resolution 827 des UNO-Sicherheitsrates erreichen. Heute vor 25 Jahren, am 17. November 1993, nimmt das UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien seine Arbeit auf. Ohne Gerechtigkeit und Aufarbeitung der Kriegsverbrechen, darüber ist man in der UNO einig, werden die Völker auf dem Balkan nicht mehr friedlich zusammen oder wenigstens eng nebeneinander leben können. Das müssen sie aber.
Zum ersten Mal in der Geschichte richten nicht die Sieger über die Besiegten. Die gesamte internationale Gemeinschaft urteilt über jene, die internationales Recht krass verletzen.
Erklärt Juli Woronzow, der russische Präsident des Sicherheitsrats, feierlich. Es ist eine besondere historische Situation, eine Phase des Multilateralismus. Nach dem Ende des Kalten Krieges herrscht seltene internationale Einigkeit, Kriegsverbrechen gemeinsam zu verfolgen.
Russland und China waren mit im Boot. Dennoch ist es sicher richtig zu sagen, der Hauptantreiber waren die USA.
Professor Klaus Kress, Direktor des Kölner Instituts für Friedenssicherungsrecht.
Und es war ganz persönlich die spätere Außenministerin der USA, damals Vertreterin in diesem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, Madeleine Albright, die es sich zu einem Anliegen gemacht hat, ein internationales Straftribunal einzurichten.
Der einzige Sieger dieses Unternehmens wird die Wahrheit sein. Wahrheit ist der Eckpfeiler der Rechtsstaatlichkeit. Und nur sie kann den ethnischen und religiösen Hass überwinden und den Heilungsprozess einleiten.
Albright beruft sich dabei ausdrücklich auf die Nürnberger Prozesse gegen die deutschen Nazi-Kriegsverbrecher ab 1945. Damals hatte, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, ein internationales Straftribunal die überlebenden Haupttäter vor Gericht gebracht. Auch um dem Vorwurf einer Kollektivschuld des deutschen Volkes entgegenzuwirken.
Und diese Überlegung galt im Fall Jugoslawien ganz ähnlich. Es ging darum zu vermeiden, dass die Serben stigmatisiert werden, sondern diejenigen mit Namen dingfest zu machen, die diesen schlimmen Zug aufs Gleis gesetzt haben.
Als das Gericht in einem alten Versicherungsgebäude der holländischen Hauptstadt Den Haag seine Arbeit aufnimmt, hat es einen schwierigen Start. Die Täter zeigen sich unbeeindruckt und der Krieg scheint nicht zu stoppen. Im Gegenteil, er wird immer brutaler. Im Massaker von Srebrenica erschießen serbische Milizen mehr als 8000 bosnisch-muslimische Gefangene. Und weder Serbien noch Kroatien denken daran, angeklagte Politiker oder Generäle nach Den Haag auszuliefern. Sie gelten in ihren Ländern als Helden. Doch die Mühlen der Justiz beginnen langsam, aber sicher zu mahlen. Als erster wird der serbische Lagerwächter Dušan Tadić in München verhaftet, als ihn dort eins seiner Opfer erkennt. Wie fast alle späteren Angeklagten erklärt er sich für unschuldig.
Nisan kriv.
Das Jugoslawien-Tribunal schreibt Rechtsgeschichte. So bewertet es das Massaker von Srebrenica gegen alle Verharmlosungen höchstrichterlich als Völkermord. Vor allem aber
das Benennen sexualisierter Gewalt, das nicht länger totschweigen oder verquält darüber hinweggehen, das gehört sicherlich mit zu den Errungenschaften des Jugoslawien-Strafgerichtshofs. Hier wurden Massenvergewaltigungen als Kriegsverbrechen erstmals ausdrücklich thematisiert.
Zahlreiche betroffene Frauen finden den Mut, in Den Haag auszusagen. Für sie, wie auch für viele andere Opfer, ist das ein wichtiger Schritt.
Es ist zwar schwierig, vor den Richtern aufzutreten und auszusagen, aber ich wollte die Wahrheit sagen. Deswegen habe ich das alles ausgehalten. Ich hatte auch keine Angst. Im Gegenteil, ich konnte endlich sagen, was mein Volk erlitten hat.
Nach dem Ende der Jugoslawienkriege wächst der internationale Druck auf die jugoslawischen Nachfolgestaaten, die in Den Haag Angeklagten, die sich nun zum Teil vor der Strafverfolgung verstecken, festzunehmen. Vor allem denen, der als Hauptbrandstifter gilt, der ehemalige serbische Präsident Slobodan Milosevic. Nicht zuletzt amerikanische Kreditversprechen bewegen die serbische Regierung schließlich 2001 zur Auslieferung. In Den Haag verteidigt sich Milosevic im Gericht selbst und inszeniert sich als Justizopfer.
I consider this tribunal false tribunal and indictments false indictments.
Ich betrachte dieses Tribunal und diese Anklagen als unrechtmäßig.
Milosevic stirbt nach 4 zähen Prozessjahren 2006 kurz vor dem Urteil an Herzversagen. Dennoch kann das Jugoslawien-Tribunal am Ende eine beeindruckende Bilanz vorlegen. Alle 161 Angeklagten müssen sich früher oder später persönlich in Den Haag verantworten. 84 werden verurteilt.
The accused Zoran Vukovic, the accused Radomir Kovac. The trial chamber therefore sentences you, Dragojub Kunaras, you may sit down.
Der entscheidende Erfolg dieses Gerichts ist, bei den Angeklagten in die erste Reihe vorgestoßen zu sein, die als die Hauptverantwortlichen für die massenweise begangenen Straftaten gelten. Das Völkerstrafrecht muss seinen Blick nach oben zu den Hintermännern, zu den Strippenziehern richten.
So werden auch die Hauptverantwortlichen für Srebrenica, Radovan Karadzic und Ratko Mladic, verurteilt. In 10.800 Prozesstagen mit 42.000 Zeugen entsteht auf 2,5 Millionen Aktenseiten auch ein einzigartiges Archiv für spätere Generationen und gegen mögliche Geschichtsklitterung. Der letzte Chefankläger des Tribunals, der Belgier Serge Brammertz, zieht 2017 ein insgesamt positives Fazit.
Das Signal ist doch sehr deutlich, auch wenn es manchmal lange dauert. Schlussendlich landen alle diejenigen, die durch internationalen Haftbefehl gesucht werden, vor Gericht und können sich ihrer Verantwortung nicht entziehen.
Dass fast 3/4 der Verurteilten Serben sind, ist erklärbar, weil die serbische Seite im Krieg lange Zeit die größeren militärischen Machtmittel hatte. Dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack. Ausgerechnet der mutmaßliche Haupttäter auf kroatischer Seite, General Gotovina, wird in einem sehr umstrittenen Urteil aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Und Ramush Haradinaj, Warlord der kosovo-albanischen UÇK, verlässt das Gericht als freier Mann, weil alle Hauptbelastungszeugen erschossen werden. Die Bilanz der Neuen Zürcher Zeitung fällt nach fast 25 Jahren Jugoslawien-Tribunal weniger positiv aus.
Das UNO-Kriegsverbrechertribunal schuf zweifellos Gerechtigkeit. Doch es war eine ungleich verteilte Gerechtigkeit.
Letzter Verurteilter ist am 29. November 2017 allerdings ein Kroate. Der ehemalige Generalstabschef Slobodan Praljak. Es ist ein beklemmendes Ende der Arbeit des Gerichtshofs, das der Reporter schildert.
Die Berufungskammer des UN-Gerichts hatte am Vormittag die 20-jährige Haftstrafe gegen Praljak bestätigt. Daraufhin rief der Verurteilte durch den Saal, er sei kein Kriegsverbrecher. Überraschend griff der Angeklagte dann zu einem kleinen Becher, legte den Kopf in den Nacken und trank daraus. Ich habe Gift getrunken, sagte er, was seine Anwältin vor den Richtern ins Französische übersetzte. Und wenige Minuten später fuhr ein Krankenwagen vor. Laut kroatischen Medienberichten ist Praljak schließlich in einem Den Haager Krankenhaus gestorben.
Das Jugoslawien-Tribunal hat auch Bedeutung über seine eigentliche Arbeit hinaus. Es wird zum Vorbild für die Einrichtung des ständigen Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Den hatte die UNO-Generalversammlung schon nach dem Zweiten Weltkrieg angekündigt. 50 Jahre später beschließen 120 Staaten in Rom 1998 nun endlich diesen ständigen Internationalen Strafgerichtshof. Für Deutschland ist der Kölner Völkerrechtler Klaus Kress an den Verhandlungen beteiligt.
Natürlich gab es bis zum Schluss das unterschwellige Bedenken, kann das denn funktionieren? Und da war es natürlich eminent hilfreich, dass wir in den Verhandlungen immer wieder darauf hinweisen können, ihr seht es doch, es wird Recht gesprochen. Und das hat ganz entscheidend mit dazu beigetragen, dass dann eine Stimmung entstand, wir können das schaffen.
Seither werden in Den Haag vor allem massive Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in den Bürgerkriegen Afrikas verhandelt. Eine Reihe von Rebellenchefs oder Warlords sind inzwischen verurteilt, gegen einige amtierende Staatschefs wie den Sudanesen Omar al-Bashir oder den Kenianer Uhuru Kenyatta wurde oder wird ermittelt. Dennoch bleibt der Eindruck, die Existenz des Gerichtshofs schreckt die meisten Täter nicht ab. Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben weltweit eher zugenommen in den letzten 20 Jahren. Für die schlimmsten Kriege und Bürgerkriege ist das Gericht nicht zuständig, weil die Länder dem Vertrag von Rom nicht beigetreten sind und weil Großmachtinteressen dem entgegenstehen.
Afghanistan,
Irak,
Libyen,
Syrien,
Ukraine,
Jemen.
Ein wichtiger Grund für diese Entwicklung hat auch mit dem letzten Jugoslawienkrieg um den Kosovo 1999 zu tun. Damals bombardiert die NATO mit deutscher Beteiligung Serbien. Nur so seien schwere Kriegsverbrechen gegen die kosovo-albanische Zivilbevölkerung zu verhindern, erklären die NATO-Staaten. Anders als in Bosnien gibt es für diesen Einsatz aber kein UNO-Mandat. Geopolitisch sind die Angriffe auf Serbien eine Machtdemonstration gegenüber Russland und China. Die deutschen Minister Joschka Fischer und Rudolf Scharping fahren zur Rechtfertigung damals rhetorisch schweres Geschütz auf.
Die Vertreibung der Zivilbevölkerung mit den Mitteln des Terrors.
Die Mordmaschine der Bundesrepublik Jugoslawien.
Teilweise Viech dahin geschlachtet.
Im Kosovo eingerichtete Konzentrationslager.
Der Höhepunkt des Schlachthauses.
Die Behauptung, im Kosovo spiele sich ein Völkermord ab wie in Bosnien, erwies sich als unhaltbar.
Urteilt dagegen heute selbst die konservative Neue Zürcher Zeitung. Bei den NATO-Angriffen auf Serbien kommen jedoch umstrittene Uranmunition und Splitterbomben zum Einsatz. Es gibt 5000 Tote, nicht wenige davon zivile Opfer, sogenannte Kollateralschäden.
Es gab Angriffe der NATO, die zu sehr kritischen Fragen Anlass gaben. Ein Beispiel, die Bombardierung eines Rundfunksenders in Belgrad mit der Herbeiführung erheblicher ziviler Schäden. Hier ist bis heute unklar, ob hier nicht vielleicht bewusst ein ziviles Ziel angegriffen worden ist.
Zur Überraschung mancher NATO-Politiker setzt das Jugoslawien-Tribunal dazu eine Untersuchungskommission ein.
Sie ist dann zu dem Schluss gekommen, dass die Elemente, die sie festgestellt hätte, nicht ausreichten, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Aber die Frage ist schon berechtigt, ob nicht doch die Ermittlungen hätten weitergeführt werden müssen bis zu einem Punkt, bei dem der Sachverhalt an den maßgeblichen Stellen umfassender aufgeklärt gewesen wäre.
Ob politischer Druck das verhindert hat, ist bis heute offen. Problematisch, das Jugoslawien-Tribunal wird damals zum großen Teil nicht von der UNO, sondern von den NATO-Ländern finanziert. Die Nichtverfolgung dieser Vorwürfe schadet der Glaubwürdigkeit einer unabhängigen internationalen Justiz. Anfang des neuen Jahrtausends ist es erst einmal vorbei mit der Hoffnung auf weltweite Zusammenarbeit beim Völkerstrafrecht.
Wir haben in den 1990er Jahren eine Hochphase des Multilateralismus erlebt. Zudem gehört die Errichtung von Strafgerichtshöfen. Und diese Entwicklung, bei der erleben wir jetzt einen Pendelrückschlag. Nationalismus, Populismus, Wiedererstarken der Geopolitik. Dass die Macht in der gegenwärtigen Beschaffenheit der Weltordnung, der Durchsetzung des Völkerstrafrechts entgegenstehen kann. Das ist eine klaffende Wunde, weil Staaten wie die Vereinigten Staaten, wie Russland, aber auch Indien, China sich der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs bislang nicht unterworfen haben. Das sage ich mit großer Betrübnis.
Vor allem Russland verhindert heute, dass schwerste Kriegsverbrechen in Syrien vor dem Internationalen Strafgerichtshof verhandelt werden können. Und die USA haben 2002 sogar ein Gesetz erlassen, das es erlaubt, amerikanische Staatsbürger mit militärischen Mitteln zu befreien, falls sie in Den Haag angeklagt werden. Und so erhofft sich auch der Kölner Völkerrechtler Klaus Kress positive Wirkungen der internationalen Strafjustiz nur auf lange Sicht.
Mitunter, auch das ist ja eine Erfahrung, eine Lektion des Jugoslawien-Strafgerichtshofs, bedarf es Geduld. Aber alle wissen, diese Institution ist da. Und das ist die Voraussetzung für diesen langsamen Bewusstseinswandel, um den es geht.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an die Konstituierung des UN-Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien, heute vor 25 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.